Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM am Sonntagvormittag, 10. Juni 2018. Hier ist der Lokaltermin mit einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Michael Trost und wir sprechen heute in der Sendung über die aktuelle Situation, über das Thema geflüchtete Menschen in Ulm und Umgebung. Wir sprechen über die Situation, über die Problematik von Abschiebung, die ja auch immer wieder derzeit in der Presse und in den Medien diskutiert wird, vor allem mit dem Fokus auf Afghanistan. Wir sprechen über alles, was hier momentan Sachstand ist, und dazu habe ich auch jemand im Studio eingeladen, und zwar freue ich mich, dass sie da ist, vom Freundeskreis Asyl Elchingen, die Frau Renate Wilbert-Wajagic. Hallo Frau Wilbert-Wajagic, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen hier bei der Premiere für Sie im Radio.
Vielen Dank.
Und ich würde vorschlagen, damit die Hörer auch ein klein bisschen mehr über Sie wissen, wer Sie denn überhaupt sind, machen wir einfach mal eingangs so die kurze Vorstellrunde. Ist so bei uns immer in den Sendungen üblich, dass jeder Gast einfach sich mal kurz präsentiert.
Ja, hallo, ich bin Renate Wilbert-Wajagic, freue mich, heute hier zu sein. Ich bin 59 Jahre und mache seit 4 Jahren Asylarbeit im Freundeskreis Asyl Elchingen, der sich damals zusammengefunden hat mit ganz tollen Leuten, sind in der Zwischenzeit leider nicht mehr so viele, und wir betreuen das Asylheim in Unterelchingen. Derzeit sind ja gut 30 Leute wieder untergebracht, verschiedener Nationalitäten. Unser Augenmerk heute ist einfach, sind unsere Afghanen, unsere Schützlinge aus Afghanistan, die wir zum Teil seit 4 Jahren betreuen, seit ihrer Ankunft, ihre Perspektivlosigkeit, die Hilflosigkeit, einfach die Situation, die sich breit macht im Flüchtlingsheim.
Und Elchingen bzw. Elchingen ist ja dann bayerisches Gelände auch noch, beziehungsweise dann
leider, ja,
ist ja dann auch noch vielleicht sogar erschwerend ein Punkt, auf den wir sicherlich auch noch kommen werden. Also Sie sind auf jeden Fall ja mit da in dem Verein sehr engagiert. Wie viele, also ich glaube, es sind auch Ehrenamtliche, die bei Ihnen
alle aktiv sind? Es sind alles Ehrenamtliche. Mhm. Am Anfang waren es 80 Leute, die auf der Liste standen. Da es leider nicht mehr modern und hip ist, in der Asylarbeit tätig zu sein, schrumpft natürlich die Anzahl zunehmend. Wir haben ein Leitungsteam, wir sind 9 Leute im Leitungsteam. Gott sei Dank sehr gute Leute, wir sind ein starkes Team und wir tragen eigentlich die Hauptarbeit. Es gibt natürlich auch sehr viele Ehrenamtliche, die in unseren Gruppen, so wie unsere Sprachkurse und Kleidertruhe und was wir alles irgendwo haben, die dort auch sehr aktiv sind, Gott sei Dank.
Sind Sie auch vernetzt dann hier mit zum Beispiel ja, anderen Gruppen und Vereinen? Ich denke zum Beispiel jetzt an den Verein Menschlichkeit e.V. in Ulm. Über ja, den Kontakt sind ja. Sie auch zu uns heute gekommen, da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Sind Sie dann auch miteinander immer im Austausch, vermute ich, oder? Dass man sich auch unterstützt, dass man sich austauscht mit Know-how und mit Erfahrung?
Ja, jetzt, ja, wir sind also 2 Leute von uns sind im Flüchtlingsrat. Mit tätig, und man tauscht sich aus, man kennt sich, man hat aber leider nicht die Zeit, immer irgendwo sich auszutauschen, weil helfen können wir uns gegenseitig nicht so sehr. Es ist einfach so, dass die Problematik in jedem Helferkreis die gleiche ist und wir eigentlich mit den gleichen Problemen kämpfen, und da ist jeder selber gefordert in seinem Verein.
Sie haben schon gesagt, Sie haben überwiegend, glaube ich, afghanische Flüchtlinge unter Elchingen in der Betreuung.
Derzeit sind es 13, ja.
13?
13, ja.
Und wie ist es ja, mit Flüchtlingen aus Syrien? Also wir hören ja gerade sehr, sehr viele Menschen eben aufgrund der Kriegszustände aus Syrien fliehen. Sind die einfach woanders dann untergekommen? Also ist es Zufall, dass jetzt eben gerade sehr viele afghanische Flüchtlinge oder Geflüchtete bei Ihnen sind? Oder ist das einfach eine Zuteilung? Oder wie kommt das so zustande?
Wir haben jetzt keinen Syrer mehr in unserer Asylunterkunft. Wir hatten am Anfang vorwiegend Syrer, zur Betreuung, die aber sehr schnell durchmarschiert sind und die Anerkennung, also die für 3 Jahre die Papiere bekommen haben. Wir haben verschiedene neue Nationalitäten, die wir bis jetzt auch nicht hatten. Wir hatten Gambia, wir haben jetzt Gambia, wir haben Aserbaidschan, wir haben türkische Flüchtlinge bei uns und natürlich pakistanische und afrikanische, also aus Eritrea und aus Nigeria haben wir auch noch. Aber da sind sehr wenige.
Und dass die Menschen dann zu Ihnen nach Unterelching kommen oder eben andere nach Ulm oder andere weiß sonst irgendwo hin, wer entscheidet das oder wie
ergibt sich das? Das Landratsamt.
Das Landratsamt
bekommt es so meines Wissens nach auch irgendwo kurz vorher gesagt, so, ihr müsst jetzt welche aufnehmen, irgendwie stückzahlmäßig, und die schauen dann, dass die Leute untergebracht sind. In der Zwischenzeit kommen ja nicht mehr so viele, es ist in Neu-Ulm auch eine Asylunterkunft aufgelöst worden und da aus der Asylunterkunft wurden uns dann 9 Leute neu zugeteilt.
Mhm. Weil Sie es gerade ansprechen, das heißt, wir haben hier in Ulm auf jeden Fall Unterbringung von, ich weiß nicht, haben Sie da einen Überblick, wie viele Menschen?
Ich habe von der Zahl mehr, kann ich Ihnen gar nichts sagen.
Aber zumindest in Ulm ist ein großer Teil von Menschen. Und dann im Umfeld, wo sind da noch überall, also Unterelching haben wir jetzt verstanden, wo überall sind da noch Menschen? Also um wie weit ist der, sag mal, der Radius so, den Sie da noch so überblicken? Also ist das in Ulm in Ulm und um Ulm herum in jedem
Kann, Jahr. Weiß ich nicht.
Bis jetzt auch nicht.
Ja. Keine Ahnung. Also das sind Zahlen. Ja. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wer, wie, wo, wie viel, weiß ich nicht.
Wie ist es mit dem Flüchtlingszustrom? Ist der nach wie vor anhaltend? Also zumindest, was ich den Medien entnehme, es kommen weniger Menschen. Mhm. Also auch die Erstunterbringungsstätten sind zum Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar relativ leer oder unbelegt. Mhm. Welche Erfahrungen, beziehungsweise wie ist bei Ihnen dann die Situation? Kommen jetzt wirklich monatlich noch dann neue
Leute zu Ihnen? Nein. Nein, es ist sehr viel weniger, sehr viel weniger. Mhm.
Das heißt, die hatten auch die Spitze dann wahrscheinlich 2015, 2016.
Genau. Ja.
Und jetzt ebbt es so langsam ab.
Ja. Was wir jetzt natürlich immer noch versucht haben, war eine Familienzusammenführung bei unseren Syrern. Es wird immer schwieriger, und wenn man dann irgendwo jetzt auch noch hört, dass Ankerzentren geplant sind, dann ist natürlich eine Zuwanderung von Flüchtlingen kaum noch gegeben. Mhm. Leider.
Ja, und gerade Ankerzentren, ich glaube gerade Bayern ist ja jemand, oder beziehungsweise die Landesregierung, die da sehr energisch voranprescht, diese Institutionen einzurichten. Also das Bundesland Bayern ist, was das angeht, wahrscheinlich gerade das Schwierigste, in dem Sie...
Es ist das Allerschwierigste. Mhm. Es ist ein Kampf vom Anfang bis zum Ende. Ich kann eigentlich nur jedem Flüchtling raten, kommt nicht nach Bayern, weil hier sind eure Chancen, eure Aussichten, eure Perspektiven nur trostlos.
Hört sich nicht sehr gut an. Wie viele von den Menschen, die jetzt bei Ihnen verblieben oder beziehungsweise nicht mehr da sind, die jetzt vielleicht an anderer Stelle irgendwo sind, sind denn noch in Deutschland, oder anders gesagt, von den Menschen, die jetzt bei Ihnen durchgelaufen sind, wie viele sind denn noch in Deutschland verblieben? Sind jetzt auch welche schon abgeschoben worden oder andere freiwillig gegangen, oder wie ist da so?
Es gab freiwillige Rückkehrer, also wir hatten bei den Syrern einen, dann bei den Afghanen, soweit ich mich erinnere, durften es jetzt 2 sein. Also wir haben momentan einen jungen Mann, der bei der Rückkehrerberatung in Augsburg gewesen ist. Wie der Stand ist, weiß ich nicht genau. Dann, wir haben leider sehr viele, die dann aufgegeben haben und illegal abgetaucht sind. Wir wissen dann nicht, wo sie sind. Wir haben also die Vermutung, Italien, Frankreich, über soziale Netzwerke versucht man noch Kontakt zu halten. Wir hatten jetzt letztes Jahr wirklich den Fall, ein junger Afghane, hier eigentlich schon am Boden zerstört, lässt sich überreden, von einem anderen Afghanen mit nach Frankreich zu gehen und bringt sich in Frankreich um. Beginnt Selbstmord, weil keine Möglichkeit, keine Chance, nichts mehr gegeben war. Das sind dann so Dinge, die uns dann selber auch wieder einfach fertig machen. Weil wir versuchen einfach, Hilfestellung in jeglicher Richtung, sei es jetzt Formulare oder sei es Behördengänge oder sonst irgendwie zu geben. Wir versuchen Ihnen einfach klarzumachen, wir sind für euch da, ihr seid nicht alleine, wir bleiben bei euch. Wenn dann die Polizei vorfährt und einfach die Afghanen sagen, also es gibt einen jungen Afghaner, der sagt, ich schlafe mit dem Messer unterm Kopfkissen, wenn sie mich holen, ich bringe mich um. Diese Selbstmordgedanken, die einfach herrschen in unserem Asylheim, sind einfach erschreckend, weil das sind junge Leute, die einfach hier Sicherheit, ein bisschen Perspektive haben möchten, die eine Chance bekommen möchten. Und sie bekommen es zum großen Teil nicht. Sie werden zermürbt, sie werden hingehalten, sie werden einfach, ja, manchmal auch irgendwo kaputt gemacht.
Das heißt, überwiegend, was man ja auch, oder was ich schon an anderer Stelle so gehört oder was man auch liest, also überwiegend sind es jüngere Menschen, meist männliche. Also
männliche, wir haben nur männliche. Also nur, unserem Asylheim sind nur Männer, ja. Es gibt natürlich auch Asylunterkünfte für Familien, aber da sind wir jetzt in Elchingen nicht tangiert gewesen.
Die Menschen sind dann auch übers Wasser dann geflohen, in Schlauchbooten. Ja. Und das heißt, die Geschichte, so wie man sie auch häufig im Fernsehen sieht, die Menschen erzählen ihnen dann über die Umstände ihrer Flucht, über die Ausgangslage in ihrem Heimatland.
Das dauert manchmal lange, bis sie erzählen können, weil die Traumatisierung einfach irgendwo auch da ist, aber wenn dann das Vertrauen da ist, wenn diese freundschaftlichen Gefühle, die wir auch haben, oder zum Teil auch mütterlichen Gefühle, sage ich jetzt einfach, dann öffnen sie sich. Und wenn wir dann die Protokolle durchlesen vom Bundesamt für Migration, wo dann meistens oder 99,9% die Ablehnungen sind, dann erfahren wir dort natürlich auch speziell noch die genaueren Lebensumstände von ihnen. Und die sind nicht schön. So dürfte eigentlich kein Kind oder kein Jugendlicher aufwachsen oder kein Mensch aufwachsen. Das ist einfach schlimm.
Menschen, die dann zu Ihnen kommen, die sind dann schon Monate unter Umständen unterwegs oder wie?
Auch gewesen, wir haben jetzt wirklich 4 Jahre sitzen eine Handvoll junger, lernwilliger, arbeitswilliger Männer bei uns und bekommen keine Chance, Schade, er ist heute nicht dabei. Ich hätte so gern einen jungen Afghane, der mir auch sehr am Herzen liegt, dabei gehabt. Er besucht heute einen Bruder und es war einfach zu kurzfristig. Er floh, als seine Frau schwanger war. Sein Kind ist jetzt 4 Jahre. Er hat sein Kind noch nicht einmal irgendwo in den Arm nehmen können. Er hat nur Bilder von seiner Tochter. Sowas geht nicht. Und er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er streckt sich nach oben. Er hat jeden Kurs, den man ihm irgendwo angeboten hat, sei es Deutschkurs oder er hat über Zeitarbeit oder sonst wie versucht zu arbeiten, Fuß zu fassen. Nee, er bekommt auch keine Chance. Er kriegt nur Ablehnungen und warten ist das Wort, das vorwiegend immer herrscht im Dammweg. Und Angst. Die Angst, Polizei fährt vor, holt mich ab. Es war diese Woche wieder Polizei und hat auch wieder einen gesucht. Ich weiß nicht, ob sie ihn gefunden haben. Wir erfahren das ja auch nicht, was aus den Leuten wird.
Das heißt, der ist bei Ihnen verschwunden, habe ich das richtig
verstanden? Habe ich noch gesehen letzte Woche. Ja. Ich weiß jetzt nicht den Grund, warum man ihn gesucht hat. Mhm. Aber die Polizei war da. Mein Afghane hat gesagt, die haben ihn gesucht, bestimmt wegen Deportation. Mhm. Am 26. ist der nächste Abschiebeflug. Mhm. Bayern darf jetzt abschieben, ohne irgendwelche Grundlage, was jetzt so als Identitätsverweigerer, was ja immer so gern irgendwo dargestellt wird. Sie können jetzt kommen und einfach die Jungs rausholen. Und wen erwischen sie? Die natürlich Anständige, die irgendwo im Asylheim sitzen, die in die Schule gehen, die versuchen irgendwo in Arbeit zu kommen, die erwischen sie. Es gibt auch Schlitzohren. Ich mag vielleicht auch nicht jeden. Und ich weiß auch, dass es nicht jeder irgendwo schafft, irgendwo voranzukommen oder vielleicht auch sich hier zu integrieren. Aber die die sich wirklich bemühen, um eine Taskera, also sprich eine Geburtsurkunde zu bekommen, obwohl sie nicht mal in Afghanistan geboren sind oder in Afghanistan geboren, in den Iran geflohen sind. Die Passbeschaffung ist, in Afghanistan ist es nicht so, dass man einfach auf eine Behörde geht und sagt, ich möchte einen Pass. Das funktioniert in der Richtung irgendwo nicht. Diese ganzen Schwierigkeiten, wo man da hat mit den Papierbeschaffungen, diese Identitätsverweigerer, die jetzt warten, viel Geld ausgeben müssen, das sie zum Teil über Darlehen, über unseren Freundeskreis irgendwo auch finanziert bekommen, die erwischt man. Die erwischt man, die können sie holen, weil die sitzen brav im Asylheim und lernen und versuchen, irgendwo vorwärts zu kommen.
Diejenigen, die sich verstecken oder nicht, sagen ja, mal, klar. Fair ja. oder korrekt verhalten, ja. die sind weg, die kriegen
ja.
wir nicht mehr.
Ja, klar. Wir haben auch faule Eier dabei. Mhm. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass alle wunderbar und alles irgendwo Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nee, ist nicht so. Es kommt auch nicht jeder von den Afghanen zu uns und fragt oder sucht nach Hilfestellung oder so. Wir drängen uns auch nicht auf. Ich bin mehrmals in der Woche mit einer Freundin im Dammweg, also auch vom Asylkreis. Und wir klopfen eigentlich immer die Zimmer ab, fragen jedes Mal, was gibt's, was steht an, gibt's Probleme, wie kann man irgendwie helfen. Wir lachen, wir trinken, wir sitzen mit den Jungs, wir weinen mit den Jungs. Sie erfahren dann wieder Todesnachrichten von zu Hause. Der Papa gestorben, die Mama gestorben. Das sind so Dinge, wo, ja, wie sollen sie das bewältigen hier? Die Anspruchhaltung vielleicht auch noch zu Hause. Oh Gott, du bist im sicheren Deutschland. Kannst du uns etwas Geld schicken? Ja, von was sollen sie Geld schicken? Mit was? Mit dem bisschen, was sie haben? Da kommen sie auch nicht klar.
Wahrscheinlich sind ja gerade die Menschen, die auch fliehen, eigentlich diejenigen, die zu Hause für die Eltern untersorgen müssten. Das heißt, ja, das sind ja, die ja. Na, ja, zu Hause eigentlich die Familie ernähren sollten oder ja, die suchen genau. das natürlich über Verdienst oder irgendeine genau. Form hier irgendwo dann ja. zu leisten.
Ja. ja, ein junger Afghane, sein Papa ist gestorben, der hat so gelitten. Die Mama jetzt mit zwei jüngeren Geschwistern, er ist eigentlich der Älteste, sollte jetzt die Familie ernähren. Wie soll er das machen? Wie soll er das machen? Dieses was mache ich irgendwo? Wo bekomme ich einen Job, dass ich wenigstens Geld verdiene? Aber auf der anderen Seite haben wir es ja eigentlich so weit, dass wir sagen, Jungs, ihr kommt hier nur weiter, wenn ihr eine Ausbildung macht. Mhm. Ihr braucht eine gute Basis, ihr braucht ein gutes Fundament. Und nur auf einer Ausbildung könnt ihr irgendwo aufbauen. Auch wenn irgendwann mal die Lage in Afghanistan so sein sollte, dass ihr wieder zurückgehen könnt, dann habt ihr eine abgeschlossene Ausbildung. Das kann euch irgendwo nur weiterhelfen im Leben. Aber um Geld zu verdienen, versuchen sie dann an irgendwelche, keine Ahnung, an irgendwelche Jobs zu kriegen, wo sie halt dann ja, ein paar Euro mehr verdienen.
Welche Quellen haben Sie in Bezug auf die Sicherheitslage in Afghanistan? Also ich meine, man liest und hört ja ständig, dass es Anschläge gibt, dass es ständig, ja. Ständig Menschen ums Leben kommen. Trotzdem gibt es ja wohl die Einschätzung von politischer Ebene Deutschland, Afghanistan ist sicher, ein Land, in dem man das ist sicher, dass man abschieben kann. Wobei ich habe letztes Jahr vernommen, da waren auch wirklich von verschiedener Seite, klar auch von Behördenseite Aussage, das ist nicht gegeben. Mhm. Andererseits gibt man jetzt dann doch oder schiebt man die Menschen ab. Was ist Ihre Information oder welche Quellen können Sie auch nutzen in Bezug auf Sicherheitslage, auf Einschätzung?
Wir verfolgen natürlich irgendwo pro Asyl. Mhm. Von dort kommt natürlich auch immer sehr viel Info. Dann haben wir natürlich von unseren Schützlingen selber Informationen, die schauen sich irgendwo die Berichterstattung oder Fernsehen, also auf ihre Handys oder sonst wie von zu Hause an, wo dann, ich kann es nicht lesen, ich kann nur die Bilder irgendwo sehen, wo ich einfach irgendwo auch sehe, ja, da geht eine Bombe hoch, da geht eine Bombe hoch, da gibt es Tote. Und wenn es drei sind, wird halt hier irgendwo auch nicht groß berichtet. Was ich vor kurzem jetzt gesehen habe, war eine Ablehnung von einem jungen Afghanen. Da wird auch hingewiesen auf die sichere Lage in Afghanistan, also dass es sichere Orte gibt, so wie Kabul. Ne? Kabul ist ja sowas von sicher.
Ich glaube, gerade Gott
ja.
hört man täglich ja von Anschlägen.
Mhm. Ja, ich habe diesen Absatz bestimmt fünfmal durchgelesen.
Ja.
Also gespickt mit Paragraphen und ich weiß nicht was allem. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe es nicht kapiert, was da jetzt eigentlich die Aussage ist, Afghanistan ist sicher, begründet mit dem Bericht von dem und dem und dem, wo ich sage, okay, wenn das die Bundesregierung weiß, ich würde jetzt nicht unbedingt nach Afghanistan fliegen, weil das so sicher ist.
Ja, ich würde da auch nicht hinwollen, ganz klar. Ich würde vorschlagen, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir haben schon 20 Minuten gesprochen. Wir spielen zwischendrin einfach mal eine Musik und dann sprechen wir nach der Musik, beziehungsweise spielen wir erst vielleicht noch einen Beitrag, den ich noch von Elena Flügel hier bekommen habe, auch zur Lage in Ulm und Umgebung. Und dann sprechen wir da anschließend weiter. Also, wir spielen auf jeden Fall, weil heute Sonntagmorgen ist, Musik. Und ich habe die Wise Guys mit schönen, guten Morgen herausgesucht. Hier sind die Wise Guys. Wir sind zurück mit dem Lokaltermin heute Morgen. Wir haben gerade noch ganz angestrengt uns unterhalten. Erzählt, was wir so erlebt haben, beziehungsweise was ich auch schon so beobachtet habe. Und Stichwort, ja, beobachtet oder Einschätzung von Situationen. Wir haben jetzt auch noch ein kurzes Interview. Ich würde es an der Stelle jetzt einspielen. Und zwar hatten wir eingeladen, ja auch vom Verein Menschlichkeit e.V. hier in Ulm, Elena Flügel mit Begleitung, also mit, glaube ich, mit afghanischen Begleitherren, die angedacht waren. Nun hat Elena aber dabei übersehen, dass heute ein Ausflug stattfindet. Und Jungs und Elena, beziehungsweise einfach das Team, ist heute auf dem Ausflug. Schönes Wetter. Elena, wenn ihr es nachher nachhört, schöne Grüße an euch. Auf jeden Fall, Elena hat mir am Dienstag dann hier im Radio in einem kurzen Interview einfach mal aus ihrer Sicht so die Sachlage beschrieben, wie sie hier in Ulm die Dinge bewertet. Dazu muss man sagen, wir haben ja am, ich glaube, 10. Dezember war es letzten Jahres, auch das Thema Geflüchtete hier schon mal im Lokaltermin aufgegriffen. Unter anderem war Elena damals in Begleitung eines jungen Afghanen, das war, glaube ich, der Basir, der hier bei uns auch in der Sendung war. Und dann war natürlich im Interview auch die Frage, was ist aus ihm geworden? Da war auch ein akutes Thema. Es besteht die Gefahr, dass er in sein Heimatland Afghanistan abgeschoben wird. Also auf jeden Fall habe ich mit Elena etwa, ja, wir haben ein bisschen mehr als das, was wir senden, aufgezeichnet. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal einfach 16 Minuten anhören aus dem Interview. Die Einschätzung bzw. ein Update dessen, was aus ihrer Sicht seit dem Dezember sich alles so bewegt, verändert hat. Und danach geht es dann bei uns hier live weiter. Hier ist also erstmal Elena Flügel vom Verein Menschlichkeit e.V. hier in Ulm und ja, aktuelle Beschreibung der Situation hier in Ulm.
Elena, schön, dass du wieder bei uns bist heute. Und wir haben im Dezember seinerzeit gesagt, wir werden dann ungefähr nach einem halben Jahr einfach mal wieder ein bisschen Bilanz ziehen oder über die Themen, die wir auch damals im Dezember besprochen haben, auch akute Fälle, bei denen es darum ging, dürfen diejenigen bleiben. Einfach mal kurz berichten, was sich seither ergeben hat. Deswegen würde ich sagen, Elena, knüpfen wir einfach an, was wir damals gesprochen haben. Was gibt es inzwischen so von dir oder von Aktion von Menschlichkeit Neues zu erzählen, zu berichten?
Von mir und von der Aktion Menschlichkeit. Also wir machen weiterhin unsere Arbeit wie gehabt. Wir sind ja im Bereich Flüchtlinge tätig. Wir helfen geflüchteten Personen, sich hier in Ulm und Umgebung zu integrieren. Seit dem letzten Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir ein paar neue Projekte auf die Reihe gebracht. Zum Beispiel haben wir ein Videoprojekt angefangen. Da sind wir gerade in der Produktion. Da geht es darum, einfach kurz Geflüchtete vorzustellen, was sie hier in Ulm machen, wie es ihnen so geht, was ihnen an Ulm gefällt und wie ihre Zukunft aussieht. Einfach, dass auch von deutscher Seite da ein bisschen mal eine Information da ist, weil man sieht ja immer nur Negativbeispiele in den Schlagzeilen. Und wir möchten da einfach ein bisschen auch ein anderes Bild noch nach außen tragen.
Wie viele machen dann mit bei dem Projekt?
Also bis jetzt haben wir 4 Videos, sind gerade noch dabei, die 4 Videos fertig zu machen. Das machen natürlich alles wir ganz laienhaft, aber da werden schon auch noch einige mehr mitmachen. Ja.
Und das sind dann einfach Kurzvideos, wo es einfach, wo jeder kurz was zu sich erzählt, vielleicht so ein bisschen einfach seine Vita und seine Herkunft, um dann auch einfach ein bisschen zu verdeutlichen, ja, was für eine Geschichte hinter dem einen oder anderen Schicksal
abgeht. Vor allem darum, was macht er jetzt hier in Ulm? Also wir wollen gar nicht so arg auf die Fluchtgeschichte eingehen, weil das macht jeder, also das machen alle Medien, gehen auf die Fluchtgeschichte ein, sondern wir wollen eigentlich darauf eingehen, was machen die Leute hier, wie integrieren sie sich hier, integrieren sie sich oder tun sie es nicht, genau.
Geben wir vielleicht einfach mal so einen kurzen Stand der Dinge, Situation in Ulm, geflüchtete Menschen. Wie hat sich das seit dem Ende des letzten Jahres entwickelt? Kommen weniger nach Ulm, sind insgesamt noch Leute dazugekommen? Also der Zustrom, der monatlich oder wöchentliche, der noch konstant oder hat abgenommen? Oder wie hat sich die Lage generell entwickelt?
Der Zustrom hat abgenommen. Das merkt man, glaube ich, auch. Viele der anfänglichen Erstunterkünfte sind jetzt leer und die Leute sind verteilt. Mhm. Die einzigen, die jetzt eigentlich noch nachkommen, sind Personen, die mit dem Familiennachzug kommen. Mhm. Und sonst nur sehr wenige.
Ja, wie viele aktuell? Hast du da einen Überblick, Flüchtlinge und Geflüchtete in Ulm ungefähr sind?
Ja.
Ja, aber in den großen Unterkünften, also das waren, glaube ich, unter anderem am Eselsberg, im Ehringer Weg, da war Unterkünfte dann Kepler-Gymnasium, waren, glaube ich, eine Sporthalle.
Im Kepler-Gymnasium sind schon länger keine.
Das sind schon länger keine mehr. Ja. Das heißt, die Menschen sind zumindest alles jetzt in anderen Unterkünften, das heißt, in den, sagen wir mal, Erstaufnahme, Unterkünften, wo auch die Bedingungen wahrscheinlich sehr gut waren,
ist jetzt niemand mehr, oder? Mittlerweile sind es die Anschlussunterkünfte. Mhm. Es gibt Anschlussunterkünfte zum Beispiel in Böfingen, in Wieblingen, wo Personen trotzdem noch in Gemeinschaftszimmern leben, aber eben nicht mehr so gedrängt wie in den Erstunterkünften.
Mhm. Das heißt im Prinzip, den jetzigen Unterkünften können die dort auch auf die nächste Zeit verbleiben, oder? Das heißt, die sind dann ihnen auf unbefristet bereitgestellt, oder wie ist dann?
Das Problem ist eben der Wohnungsmarkt in Ulm. Das Ziel ist natürlich, dass die Leute aus den Unterkünften rauskommen, weil im Endeffekt ist man da immer noch mit drei Leuten oder so zusammen in einem Zimmer. Mhm. Manche Personen sind Familien, 3, 4, 5 Leute noch in einem Zimmer drin. Ja. Wobei jetzt besser bereit, also es hat eigentlich, die Voraussetzung ist eigentlich, dass 10 Quadratmeter pro Person zur Verfügung gestellt werden sollte. Und mittlerweile kann man das besser wahrnehmen als am Anfang.
Das heißt, die Situation ist ein bisschen entspannter, aber es sind auf jeden Fall auch noch keine endgültigen Unterkünfte. Auch das ist noch einfach ein Überbrückungsszenario, bis im Prinzip jeder was gefunden hat.
Exakt.
Und zum Beispiel, weil du es ansprichst, in Böfingen, die Gebäude sind also auch nur vorübergehend für die Unterbringung gedacht. Ich dachte, es wären tatsächlich von Verbleib der Menschen schon irgendwo Unterkünfte, aber das ist demnach nicht.
In Böfingen und Wieblingen ist das ein bisschen anders, weil dort auch tatsächlich Mietverträge mit der UBS geschlossen wurden. Also da ist schon Sinn, dass dort auch Leute bleiben können, aber gerade zum Beispiel im Mähringer Weg nicht. Also da ist, aber auf Dauer ist auch Böfingen und Wieblingen, das sind zwar gute Anlagen, die sind ja auch ganz neu gebaut worden, aber Ziel sollte sein, dass die Person auch nicht nur mit anderen Geflüchteten zusammenwohnt, meiner Meinung nach.
Ist das im Prinzip dann in den, in den jetzigen Unterkünften aber schon, glaube ich, eher gegeben, weil das doch in Vierteln, und zumindest in Böfingen weiß ich, in denen sonst eben auch viele andere Menschen drumherum sind. Und man sieht, also weil ich in Böfingen auch wohne, zum Beispiel immer die Kinder auf der Straße und die spielen, glaube ich, auch mit Einheimischen oder hier Deutschabkömmlingen oder einfach deutschen Kindern. Also ich glaube, da funktioniert das schon. Oder sieht zumindest, was ich sehe, so ganz gut mal aus. Ja. Also von daher ist zumindest, was die Unterbringung angeht, die Situation ein bisschen entspannter, kann man vielleicht jetzt sagen. Du sagst, es kommen weniger Leute, aber es kommen trotzdem immer noch Leute nach Deutschland oder auch nach Ulm.
Ja, aber weniger.
Ja. Ist das dann auch, wenn man vielleicht auch gerade so in Richtung Politik und so schaut, aufgrund Verschärfung der Zuzugsregelung eine Konsequenz oder hat generell einfach die Fluchtbewegung nachgelassen oder sitzen die Leute dann eben überwiegend an anderen Ländern, das weiß ich, irgendwo in Italien, in der Türkei, in Griechenland?
Beides.
Beides.
Also es gibt Leute, die sitzen seit Jahren in Griechenland fest und kommen da gar nicht weg. Die Grenzen, die Balkanroute ist zu, da kommt niemand mehr durch. Also die Bedingungen sind erschwert worden, nach Europa
auszuwandern. Deutsche Politik ist, glaube ich, was das angeht, auch eher auf der, sagen wir, verschärften Linie inzwischen. Spürt ihr irgendwie jetzt auch irgendwie, Regierungswechsel war jetzt im September, nicht September, war die Wahl, ich war jetzt man war die Regierungsbildung im März, glaube ich, vor Ostern. Seehofer ist neuer Innenminister, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident.
Juhu!
sicherlich jemand, der immer vor die Obergrenze stand und der von einer sehr rigide Flüchtlingspolitik gestanden ist. Macht sich das auch schon irgendwie spürbar bemerkbar? Ja. Hat sich in der Politik irgendwie da schon irgendwas zum Dahingehend verändert, dass es eben schwierig geworden ist? Ja.
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Was jetzt beispielsweise Flüchtlinge aus Syrien angeht, ist der Fall immer noch ganz klar. Sie haben hier ein Bleiberecht, sie dürfen hier Arbeit, Ausbildung, was auch immer anfangen. Also anerkannte Geflüchtete, bei denen hat sich nichts geändert. Wo sich meiner Meinung nach der Ton noch etwas mehr verschärft hat, ist bei den nicht anerkannten Geflüchteten. Gerade, das hatten wir jetzt öfter, das Beispiel Afghanistan oder auch das Beispiel Afrika, das ist immer noch gleich, beziehungsweise ist der Ton sogar noch schärfer geworden. Gerade was Richtung Abschiebung geht oder auch mit der Passbeschaffung, um bestimmte, also gerade um eine Beschäftigung einzugehen oder um in Ausbildung zu gehen, um eine Duldung für die Ausbildung zum Beispiel zu bekommen, ist es mittlerweile immer wichtiger, dass man zum Beispiel bei der Passbeschaffung mitwirkt. Also da sind Regelungen strikter geworden, nicht unbedingt nachvollziehbarer. Also ich verstehe, warum es da Regelungen geben muss. Ich verstehe, warum die Identität geklärt werden muss. Aber manche Dinge machen einfach, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet, keinen Sinn und sind sogar gegenläufig. Und das ist meiner Meinung nach immer so und ist sogar noch schlimmer geworden.
Ja. Wie ist die Situation in Baden-Württemberg? Ich meine, das eine ist natürlich jetzt die Bundesebene, das andere ist die Landesebene. Und ich weiß, gerade auf Landesebene unterscheiden sich ja auch die Vorgehensweisen. Wir haben eine grün-schwarze Landesregierung.
Also ich kann jetzt nur von Ulm sprechen.
Sprechen wir von Ulm, ja. Genau, was du so spürst, was du so mitbekommst, was so einfach deine Erfahrungen sind.
Also ich kann sagen, dass die Ausländerbehörde zwar einen strengen Kurs fährt, aber ich finde, in Ulm ist der auch gerecht. Also sie geben den Leuten auch eine Chance, wenn beispielsweise, also nur zur Erklärung, wenn jetzt jemand in Ausbildung gehen möchte, dann und nicht anerkannt ist in Deutschland, müsste er ja eigentlich ausreisen. Und es gibt aber eine Duldung für die Ausbildung. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass man eben zum Beispiel einen Pass besorgt. In manchen Fällen ist es möglich, manche Leute haben einen, manche Leute müssen erst einen besorgen und für manche Leute ist es einfach schlichtweg unmöglich. In manchen Ländern, zum Beispiel Gambia, Guinea oder so, die haben gar keine Botschaft hier in Deutschland, für die ist es fast unmöglich, sich einen Pass zu besorgen aus einem anderen Land. Und da ist zumindest in Ulm die Situation noch relativ kulant. Ja, dass man sagt, okay, wenn derjenige mitmacht und man sieht, dass er sich anstrengt, kann da noch Gnade walten lassen. Ne? Das sieht jetzt auf bayerischer Seite zum Beispiel ganz anders aus.
Ich erinnere mich, wir hatten nämlich im Dezember auch ein akutes Problem. Ich glaube auch gerade von einem Geflüchteten, der glaube ich sogar mit dem Instant-Wahl bei uns dabei war, wo es darum ging, kann er jetzt seine Ausbildung noch antreten oder nicht? Oder wie ist die Situation? Und wie ist die Geschichte denn weitergegangen?
Also wir sind immer noch dran. Die Geschichte lief so ab, da war genau, also das Thema ist, er ist in der Duldung, das heißt, er ist offiziell ausreisepflichtig, wird aber momentan nicht abgeschoben, weil nach Afghanistan momentan nur Leute abgeschoben werden, die Identitätsverweigerer sind oder kriminell sind. Dann hat er sich natürlich sehr angestrengt, nicht als Identitätsverweigerer zu gelten. Und weil er ja auch gerne eine Ausbildung machen möchte, braucht er auch unbedingt diesen Pass. Also das ist quasi die Voraussetzung, um überhaupt die Ausbildung anfangen zu dürfen. Das war dann alles relativ kompliziert und dramatisch, weil man muss dann zum Beispiel zum Konsulat in München gehen. Das ist ungefähr der chaotischste Laden, den man sich vorstellen kann. Und muss dort die Geburtsurkunde beantragen. In seinem Fall hat ein Stempel gefehlt, weswegen wir die Geburtsurkunde nach Afghanistan zurückschicken mussten.
Ich glaube, das haben wir auch im Dezember schon gesagt.
Sie kam dann wieder zurück, sie ist jetzt da und damit konnten wir dann den Pass beantragen. Da mussten wir dann Tränchen weinen beim Konsulat, weil wir keinen Termin hatten, um den Pass zu beantragen, aber es hat im Endeffekt funktioniert. Und jetzt ist der Pass beantragt, er hat eine Ausbildungsstelle und jetzt warten wir gerade noch auf den Pass und dann kann erst die Duldung für die Ausbildung beantragt werden. Also es ist immer noch spannend und unsicher, ob er es tatsächlich anfangen darf.
Das heißt, wenn es optimal läuft, wann dürfte er dann beginnen?
Im September.
Im September, ja, hatte ich so vermutet. Das heißt, unter Umständen, ja, nee, im letzten Jahr hätte er nicht beginnen können. Also im Prinzip ein verlorenes Jahr ist es nicht, aber es war auf jeden Fall dann mühselig. Also
es ist immer noch
das
mühselig.
Auf die Wege zu bringen, aber es kann funktionieren.
Es kann funktionieren. Die Frage ist jetzt eben, wie sich die zentrale Ausländerbehörde verhält. Zu uns hieß es letztes Jahr noch, das geht auf gar keinen Fall, weil er ausreisepflichtig ist. Jetzt hieß es, besorgt erstmal den Pass und dann guck mal. Jetzt besorgen wir gerade den Pass und dann schauen wir, was passiert, ob sie ihn die Ausbildung machen lassen oder nicht.
Aber so ein bisschen irgendwo vielleicht Einsicht oder Umdenken irgendwo? Nicht.
Also wir hatten neulich einen Fall, das war ein junger Mann, der hat in Illertissen gewohnt. Der kam auch aus der Unterelchinger-Ecke, in der deutschen WG gewohnt, gearbeitet. Und der wurde morgens von der Polizei abgeholt, vom Frühstückstisch weg, direkt in den Abschiebeflieger gesetzt, nach Afghanistan geflogen. Dort hat man ihm 12 Euro in die Hand gedrückt und das war's.
Ich glaube, ich hatte sogar auch irgendwo eine Zeitung oder irgendwo was gelesen. Genau, dass jemand sogar, der sich und der da noch nicht mal wirklich heimisch war.
Genau, der war 10 Jahre nicht in Afghanistan.
Ich glaube, das ist sogar der Fall. Das war, glaube ich, in der Presse.
Richtig.
Mit den 12 Euro oder irgendwas, die in die Hand gedrückt bekommen hat. So, und was macht der Mensch jetzt?
Ja, also er war seit 10 Jahren nicht in Afghanistan, weil er eben im Iran lange Zeit gewohnt hat. Und jetzt sitzt er da halt ohne Kontakte irgendwo in Kabul und weiß nichts mit sich anzufangen. Ich glaube, es gibt gerade auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Und bei ihm war halt die Schwierigkeit, dass er hat sich zwar um diese Passbeschaffung gekümmert, aber es wird eben intransparent gehandhabt, welche Fristen es da gibt. Also es gibt eine Frist, bis dahin, man sagt, okay, bis dahin müssen Sie identitätsnachweisende Dokumente vorlegen. Die legt man dann, die schafft man nie in dieser Frist, die vorzulegen. Ja? Und dann liegt es an einem selber, dass man dann immer mit der Ausländerbehörde quasi den Kontakt hält. Also dann sagt, okay, ich habe die Frist jetzt nicht eingehalten, ich muss jetzt da gerade das und das machen, hier ist mein Blatt Papier, hier ist mein Beweis, hier ist mein Beweis. Wenn derjenige jetzt keine Hilfe hat, der schafft es nicht.
Ja, und also, da gibt ihr dann Hilfestellung oder beziehungsweise helft, was
schon
geht, weil derjenige vielleicht ja auch der Sprache noch nicht mal so mächtig ist oder einfach der ganzen Bürokratie.
Richtig, schon.
Ist von daher riesig.
Aber das ist einfach ein bisschen, also es ist schwierig, weil das kann kein Mensch alleine schaffen, der sich nicht damit auskennt und der das nicht weiß und der auch der Sprache nicht so mächtig ist. Also der Basir, den wir da jetzt lange begleiten, der hätte das alleine auch nicht geschafft. Einfach, und er spricht gut Deutsch. Einfach, weil das ein riesengroßer Aufwand ist, den niemand wirklich durchblickt. Und ich finde es einfach, es wirkt so, als möchte man den Leuten Steine in den Weg legen, damit sie sich hier nicht integrieren. Und das finde ich schwachsinnig. Also worum geht es uns denn hier? Geht es uns hier darum, dass wir die Leute alle aus dem Land rauskriegen? Oder geht es uns darum, dass wir die Leute hier integrieren möchten und die sich anstrengen? Ich finde, Integration sollte belohnt werden und nicht Nationalität.
Es gibt ja sicherlich auch schon Beispiele jetzt wahrscheinlich, wo das gelungen ist, aber ich glaube auch Fälle. Ich habe zum Beispiel auch mal was im Fernsehen vor kurzem gesehen, wo auch Menschen sich jetzt zum Beispiel sozial engagieren oder jemand war, glaube ich, wurde auch gezeigt, dass sie zum Beispiel für die Feuerwehr engagiert und da wirklich für die Menschen irgendwo Gutes tut, der aber auch nicht wusste, ob er bleiben darf. Also
zwei meiner syrischen Bekannten bei Menschlichkeit sind beim Deutschen Roten Kreuz. Drei unserer Syrer sind jetzt auch im Vorstand bei uns bei Menschlichkeit und machen ganz aktiv mit. Einer leitet bei uns das Deutschcafé. Also sie möchten sich gerne integrieren. Natürlich nicht alle, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, die sich integrieren möchten, sollten man doch die Chance dafür geben. Warum nicht? Also was hält uns davon ab?
Prima, dann danke ich dir.
Zurück live im Studio. Ja, das Interview ging noch ein bisschen länger, aber wir haben ja auch Live-Besuch im Studio. Bei mir ist die Frau Renate Wilbert-Wajagic, ein bisschen schwierig auszusprechen, der Name. Und ich würde gerne natürlich auf das, was Elena gesprochen hat, kurz zurückkommen. Zum einen der Fall Elching, der angesprochen wurde. Das ist ja in Ihrem Umgebungsbereich. Den Fall kennen Sie persönlich auch.
Ja, was hier?
Ja, nein, der Fall, der angesprochen wurde mit der Person aus Elching oder Umgebung, der dann in Flieger gesetzt wurde und dann quasi ohne, dass er sich in Afghanistan auskannte, den Fall, den kannten Sie oder kennen Sie, oder?
Den habe ich auch nur gehört.
Ah ja, okay.
Ich habe den jungen Mann mal kurz gesehen in Günzburg in der Psychiatrie, als ich einen von unseren Schützlingen, der suizidgefährdet war, besucht habe und da kam dieser junge Mann, der jetzt abgeschoben wurde, als Besucher. Mhm. War Bass erstaunt über die guten Deutschkenntnisse, aber Layers habe ich ihn jetzt eigentlich nicht gekannt. Ich habe das dann nur mitbekommen, dass der abgeschoben wurde. Und genauso wie das Elena geschildert hat, den Sachverhalt.
Die Frage, die hat ja auch die Elena hier in die Diskussion gebracht hat, was will man eigentlich? Will man die Leute nur weghaben, partout weghaben? Negiert man einfach diesen Integrationsgedanken und auch vielleicht die Überlegung, dass die Menschen auch hier vielleicht in unsere Gesellschaft sich einbringen können oder vielleicht sogar an vielen Stellen, wo wir Menschen eigentlich benötigen, wo wir vielleicht auch Kapazität in einfach zu wenig Menschen haben, die vielleicht gerade zum Beispiel im Pflegeberuf oder an verschiedenen anderen Stellen, die vielleicht dort gute Arbeit leisten könnten und eigentlich sich auch gerne engagieren würden. Negiert man das einfach, weil man die Menschen weghaben, weil man unterstellt, alles Wirtschaftsflüchtlinge und alle sind nur unbegründet, also nicht wirklich aufgrund von Bedrohungen hier in Deutschland. Wie schätzen die das ein? Also was, wie gesagt, was Elena auch gerade angesprochen hat, was will man eigentlich, was ist die Denke gerade in Politik und Behörden? Und
ich denke wirklich, Afghanistan oder die Afghanen sollen alle weg, wenn es nach der Politik geht. Weil ich denke auch, da dürfte ein Abkommen mit Afghanistan geschlossen worden sein, wo wahrscheinlich auch Geld geflossen ist, wo es geheißen hat, ja, die jungen Männer wieder zurück nach Afghanistan. Weil diese Zerwirbelmethode, die man irgendwo erlebt bei den Afghanen, ist auf jeden Fall gut organisiert. Und die geben ja dann auch auf, irgendwann im Laufe der Zeit, tauchen unter und dann sind sie ja nicht mehr deutsches Problem, wenn sie dann irgendwo auf der Straße in Italien oder in Frankreich leben.
Was ist einfach die Sorge jetzt der in der Politik auch gerade Entscheidungsträger? Ist es einfach, dass die politisch Rechte zu stark wird? Ist es ausschließlich dieser Fokus, dass man dann selber eben in die Bredouille kommt? Ist es das Gefühl, es ist in der Bevölkerung nicht vertretbar, weil es dort auch sehr viele Gegenstimmungen gibt? Oder ist es einfach die Unterstellung eines Wirtschaftsflüchtlinge, die haben hier eben auch kein Asylrecht und keine Perspektive oder keine Chance? Wir haben aber in Deutschland natürlich ein Asylrecht und ein Asylverfahren. Das heißt, es darf prinzipiell jeder einen Asylantrag stellen. Was sind die Beweggründe? Oder wird schlicht und einfach das, was Sie auch beschreiben, diese Situation, dass Menschen aus Not kommen und sich integrieren wollen, einfach bewusst negiert? Wird sie von den Verantwortlichen einfach nicht gesehen? Ist es nicht bekannt? Was bewegt diejenigen? Ja, sind einfach jetzt, sag mal, die in entsprechenden Entscheidungen sind, ein Innenminister oder darüber hinaus, was das angeht, einfach, kennen sich nicht genügend aus mit Thematik oder wollen nicht oder...
Angst ist ein schlechter Begleiter. Und sag mal, Angst vor Fremden ist natürlich noch schlechter. Im Moment trifft man irgendwo im Politischen auf einen Nährboden, der das sehr gut düngt. Anstatt dass man eigentlich mal hergeht und versucht, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich jemanden nicht kenne, kann ich ihn auch nicht verurteilen. Dazu sind unsere Gerichte irgendwo da, um die Geschichte von unseren Flüchtlingen zu be- und verurteilen. Aber in der Zeit, wo sie hier sind, wenn man eigentlich auf Augenhöhe einfach von Mensch zu Mensch mal versucht, mit Geflüchteten zu reden, es wird sich herausstellen, der eine ist mir sympathisch oder der andere ist mir weniger sympathisch. Aber es sind auch bloß Menschen. Und diese Hass und Panikmache, die sich irgendwo breit gemacht hat, die ist nicht begründet. Nicht begründet. Weil es wird bestimmt nicht jeder schaffen, sich hier zu integrieren. Aber es sollte eigentlich jeder schaffen, hier in Frieden mal, endlich in Frieden, die Zeit auszusetzen, die er braucht, um vielleicht mal die Chance, wenn in seinem Heimatland wieder irgendwann mal die Situation da sein sollte, dass man dort leben kann, normal leben kann und nicht in Todesangst, dass er dann vielleicht wieder zurückkehren könnte. Aber wir lassen die Leute nicht in Ruhe. Solange irgendwo von rechter Seite Hass, Angst und Sonstiges irgendwo geschürt wird, was negativ ist, ist das natürlich etwas, wo bei uns nicht sein dürfte.
Vielleicht ein Punkt natürlich, man liest immer wieder in Medien, ich glaube, muss es doch aufgreifen, erst gestern wieder groß, wenn man jetzt in die Zeitung mit den großen Lettern reinguckt, werden natürlich auch Vorkommnisse, wie jetzt eben in Mainz, dann thematisiert und wahrscheinlich dann einfach auch ein Bild irgendwo gegeben, als wären jetzt eben die viele oder meisten Flüchtlinge in irgendeiner Weise kriminell oder hielten sich eben nicht an gesetzliche Bedingungen und stört natürlich immer so eine Grundstimmung. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Grundstimmung einfach Schlechtes in Deutschland. Was erleben Sie? Wie ist Ihre, auch daraus Ihr Gefühl?
Es ist so, dass ich verurteile solche Dinge wie in Mainz wirklich aufs Schärfste.
Ich glaube, das verurteilt
das ist etwas, ja, jeder. Das ist etwas, wo was, wenn jemand kriminell wird, hat er bei mir keine große Gnade mehr. Wird von mir oder von uns auch nicht irgendwo in irgendeiner Weise unterstützt. Das ist etwas, wo wirklich absolut nicht geht.
Also ich glaube, dann sagen wir es auch nochmal deutlich, hier diejenigen, die sich was zu Schulden kommen lassen, haben ihr Aufenthaltsrecht verwirkt. Ich glaube, da ist man sich dann einig.
Sind wir uns einig.
Und alle anderen, die integrationswillig sind, von denen reden wir, die sich nicht zu Schulden kommen lassen, sondern die sich anstrengend mühen, so wie Sie auch die Fälle beschrieben haben, die sich hier eben völlig korrekt halten und denen eben nichts vorzuwerfen ist. Die haben wir im Fokus.
Es war mal in einem Dialogforum, ich weiß nicht was, letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr, im Landratsamt, auch die Aussage seitens Landratsamt, dass eigentlich die Afghanen die arbeitswilligste Gruppe ist.
Ja.
Die arbeitswilligste. Und das ist die Gruppe, die am wenigsten eine Chance bekommt. Gebt den Leuten wenigstens eine Chance. Wenn sie es schaffen, kann es nur zu unserem Vorteil sein, weil wir versuchen eigentlich auch die Jungs in die Richtung, wie Sie gesagt haben, Altenpfleger oder Richtung Lagerlogistik, dort, wo bei uns Leute händeringend gesucht werden, Gastronomie, dass wir in die Richtung die Jungs auch ein bisschen irgendwo aufstellen und sagen, lauft die Richtung, das ist Zukunft. Das wäre auch etwas, wenn ihr die Chance dann bekommt, irgendwo vielleicht mal hier bleiben zu dürfen, da habt ihr auch eine Zukunft. Da könnt ihr irgendwo euch mal irgendwo annähern davon. Weil wenn man gerade in der Pflege das anschaut, das wird hier nicht besser. Das wird hier nicht besser. Und wenn man dann irgendwo Leute findet, die sagen, ja, ich kann sowas machen, im sozialen Beruf arbeiten, ja, dann gebt ihnen die Chance. Und sagt nicht, nö, du bist Identitätsverweigerer oder wo ist deine Taskera oder ja, einfach Knüppel immer zwischen die Füße werfen.
Zu dem Punkt, Elena hat am Dienstag das Interview bzw. haben wir aufgezeichnet, wir haben danach nochmal kurz gesprochen und sie hat mir gesagt, dass genau wohl in dieser Woche in Bezug auf das Thema Identitätsverweigerer, dass das heute sogar wesentlich gar nicht mehr allein ein Bremsfaktor ist, sondern oder beziehungsweise ein Beschleunigungsfaktor, sondern das generell eben abgeschoben werden kann. Ja. Das heißt, die Situation hat sich wohl über die Woche, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal dahingehend etwas verschlechtert, dass eben beliebig ohne irgendwo jetzt, dass einer erst quasi negativ in Anführungszeichen auffallen würde aufgrund von Identitätsfragen. Nein, das ist gar kein Faktor mehr, sondern es kann einfach abgeschoben werden generell.
Ja. Ohne Bayern plant ja selber Flieger zu stellen und die Leute, also Bayern selber abzuschieben.
Vielleicht ein Punkt, auf den ich auch gerne draufkommen möchte. Bayern, beziehungsweise der Herr Seehofer hat ja dieses Thema auch von dem Bund mit diesen Ankerzentren jetzt ins Spiel gebracht. Was sagen Sie denn dazu?
Wie soll eine Situation sein? Stellen Sie sich vor, uns spart man zusammen irgendwo ein mit, ich weiß nicht, mit nochmal 20, 30, 50, 100 Leuten. Sie dürfen nicht raus, was jetzt schon in die Asylheime irgendwo ein Problem ist, dass man sofort irgendwo in einem Zimmer ist. Man hat keine Privatsphäre, man hat keine Intimsphäre, man hat gar nichts. So, und Sie werden jetzt eingesperrt in ein Gebäude. Und dann sollen Sie sich erstmal bedanken, dass Sie irgendwo da eingesperrt werden. Und dann sollen Sie auch ganz ruhig bleiben. Sie sollen sich bitte anständig verhalten. Also ich gehe da von mir aus, wenn ich irgendwo 3 Tage vielleicht irgendwo das Haus nicht verlassen kann oder nicht raus kann, um irgendwie soziale Außenkontakte zu pflegen, dann war ich aggressiv. Und da ist meines Erachtens das schon vorgeplant, dass es da immer wieder knallen wird.
Stichwort Lagerkoller.
Klar, ja. Ganz klar.
Und das wäre dann vor allem Aufenthalt über eine nicht definierte, unbefristete Zeit, die nicht einschätzbar ist.
Ja. Und vor allem so hält man Tiere, aber keine Menschen.
Ja. Und dann, ich weiß ja nicht, in welcher Größe man andenkt, aber auf jeden Fall birgt natürlich das die Gefahr, dass dann auch verschiedene Nationalitäten aufeinander knallen.
Klar.
Und dann braucht man einmal mal einen dabei sein, der vielleicht irgendwo ein Hitzkopf ist, sage ich mal, die anderen irgendwo dann auch noch ansteckt. Und schon haben wir da die größten, wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten.
Sie haben immer mal ein faules Ei dazwischen.
Ja.
Aber es wird dann nicht dieses faule Ei beurteilt, sondern es wird dann wieder von allen, es sind dann wieder alle. Auf das läuft's raus.
Was kann man denn jetzt als Engagierter oder als Mensch hier in Ulm und Umgebung tun, wenn man sich vielleicht auch in irgendeiner Weise unterstützen, beteiligen will? Welche Möglichkeiten gibt's und was kann man für die Menschen tun? Kann man überhaupt noch was tun oder sind einfach die Möglichkeiten jetzt sehr beschränkt, so wie jetzt Sie mit Ihrem Verein versuchen, eben sich mit Behördengängen und mit der Bemühungen, Ausbildungsstellen, zumindest für die Zeit, die Sie hier sind, die Menschen irgendwo dann zu betreuen. Was kann man denn tun? Also wenn jetzt angenommen jemand uns auch zuhört und sagt, mir geht das irgendwo auch ins Herz und ich will mich irgendwie auch mühen oder sehe das auch als nicht in Ordnung oder als problematisch, wie wir derzeit irgendwo, wie agiert wird. Was sagen Sie denjenigen?
Denn? Wenn man jetzt ganz frisch in diese Materie, sage ich einfach mal, sich einarbeitet, wird es natürlich schon irgendwo schwierig. Wünschenswert wäre es wirklich, wenn der eine oder andere Mensch sagt, komm, ich schau mal, vielleicht ist mir der eine oder andere auch sympathisch und ich kann mich ein bisschen mehr um ihn kümmern. Ich gehe mal wirklich mit auf eine Behörde. Ich fahre mit nach Augsburg, ich fahre mit nach München auf ein Generalkonsulat oder ich gehe mal mit in ein Jobcenter oder ins Landratsamt. Das wären tolle Perspektiven für uns wenige Helfer. Sie können schon mal anfangen, wenn Sie einfach die Hemmschwelle noch nicht gleich nehmen wollen. Ein freundliches Lächeln, ein freundliches Hallo, einfach mal versuchen, es geht mit Händen und Füßen, mit den Leuten, mit Geflohenen zu sprechen. Laden Sie sie ein. Nicht typisch irgendwo deutsch so übermorgen oder ein bestimmtes Datum um die Uhrzeit, weil das funktioniert dann nicht ganz so. Aber einfach mal spontan, versuchen Sie spontan mit dem einen oder anderen Geflohenen ins Gespräch zu kommen. Das sind irgendwo Dinge und wenn Sie mehr Zeit haben, dann kommen Sie zu uns, zum Beispiel Freundeskreis Asyl Elchingen. Wir sind mittwochs und freitags in Unterelchingen am Fackelpark 1, haben wir unsere Kleidertruhe. Mittwochs haben wir auch dort unsere Sprechstunde, wo unsere Schützlinge kommen, wo wir ihnen helfen mit den Formularen, wo wir immer irgendwo als Ansprechpartner jemand vor Ort irgendwo haben. Kommen Sie, Sie können auch gern irgendwo vielleicht als Familienbegleiter, wir haben auch syrische Familien noch, wo wir immer wieder Leute suchen, wo da geht's um Kindergarten, Anmeldungen, Schule und. Wir haben ein riesiges Spektrum, wo man sich einbringen kann, wo der eine oder andere sagt, nee, das liegt mir vielleicht nicht, aber ich könnte mich mal um Kinder kümmern. Ich könnte mich engagieren, wenn man mal einen Ausflug macht mit den Kindern oder mal gerade mit den Geflohenen, machen die Maltese oder die Caritas ist dort auch sehr aktiv. Die organisieren immer wieder irgendetwas, wo wir mit einsteigen, wo wir unsere Leute dann mitbringen, wo wir dann gern irgendwie auch Begleiter hätten, die dann unsere Leute mitbegleiten. Sie sind jederzeit, jeder ist herzlichst willkommen. Herzlichst. Wir freuen uns über jede menschliche, über jeden Menschen, der einfach ein Herz hat und ein offenes Ohr.
Damit das Ganze nicht ganz so irgendwie nur traurig wird, weil Sie hoffnungslos sind, gibt es dann auch mal irgendwo positive Fälle, wo Sie aus der Erfahrung sagen können, das Engagement hat sich gelohnt, es hat jemand entweder jetzt eine Ausbildungsstelle gefunden oder seine Duldung irgendwie bekommen oder vielleicht gar sein Asyl bewilligt bekommen. Gibt es denn irgendwo auch was Positives, wo man auch sagen kann, Ihre Mitarbeit oder Unterstützung hat sich auch dann zu einem positiven irgendwo dann, so wie auch Elena vor mit Basir, glaube ich, einen positiveren Blick inzwischen irgendwo vermitteln kennenlernen konnte oder beziehungsweise eine bessere, ja, einfach bessere Perspektive. Ja. Gibt es irgendwo auch schon erfolgreiche Themen, Projekte? Und das war auch ein bisschen heute noch
das Positive zum Abschluss vermitteln. Ich will es auch nicht nur negativ irgendwo schildern. Wir haben einen jungen Mann in Ausbildung, schon jetzt im zweiten Jahr. Dann haben wir einen, der jetzt passiert, der jetzt angefangen hat, dann mit seiner oder fängt jetzt an mit seiner Ausbildung. Wir haben einen jungen, ich spreche jetzt also im Moment nur von den Afghanen, einen jungen Mann auch mit Aussicht. Er macht gerade Probearbeiten und hat die Chancen, in der einen oder in der anderen Form eine Ausbildung zu bekommen. Also es gibt ein paar positive Fälle, gibt es auch, und das sind die, wo uns einfach auch immer hochhalten dann. Wir haben einen jungen Syrer, der im Studium ist. Es sind, viele unserer Syrer sind in der Zwischenzeit in Berufen, die sind tätig, die sitzen nicht mehr in der Sozialempfängerecke, weil das war auch von Anfang an das Anliegen von den meisten Syrern. Und es gibt paar positive Dinge, und das ist das, was uns dann auch immer wieder zum Strahlen bringt, wo wir sagen, wir schaffen das.
Gibt es jetzt spezielle Berufe, in denen vielleicht gerade das funktionieren kann? Das heißt, gerade wir hatten das Problem oder auch den Problemkreis Pflege oder Sozialwesen angesprochen. Gibt es irgendwie gerade Berufe, wo Sie sagen, in dem gibt es gerade eine gute Chance und Perspektive, das würden Sie in der Richtung sehen?
Ein junger Mann, der jetzt auch in der alten Helferpflege sich wieder versucht. Also ich hoffe, dass es irgendwo genau hinhaut. Dann Richtung Lagerlogistik fängt jetzt wieder ein Kurs an von dem Malteser, wo vielleicht dann danach die Chancen auch ganz gut sind. Das wird sich nur rausstellen, das weiß ich jetzt im Moment nicht. Wir haben sogar einen Jungen, der hat in der Zwischenzeit 196, also es war der Stand von vor 3 Wochen, 196 Bewerbungen geschrieben.
196
Bewerbungen, hat eine Zusage aber für 2019.
Ja.
2019 hilft ihm nichts mehr. Bis dahin ist das Schwert zu stark, was über ihm schwebt, also die Abschiebung.
Aber es könnte, also zumindest verhindert aktuell noch eine Ausbildung eine Abschiebung, oder hindert es nicht mehr?
Ne? Eine Ausbildung aber die Papierbeschaffung ist einfach zu schwierig. Man braucht einen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei der ZAB, also Zentrale Ausländerbehörde Augsburg.
Ja, wir können sicherlich noch weitersprechen. Ich denke, wir werden es zu gegebener Zeit gerne weiter tun, aber unsere Zeit ist schon wieder vorüber. Wir haben schon wieder 11.59 Uhr und 28 Sekunden. Damit ist der Lokaltermin Ausgabe Nummer 26 auch schon wieder am Ende. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Wilbert-Wajagic, dass Sie heute bei mir waren und uns einfach mal abgedatet haben zu einem Thema, wie es in Bezug auf Geflüchtete in Ulm, um Ulm, beziehungsweise speziell bei Ihnen ausschaut. Zu gegebener Zeit kommen wir gerne drauf wieder, denke ich, zurück. Mein Name ist Michael Trost. Um 12 Uhr geht es hier gleich weiter mit der Plattformwiederholung. Ich sage tschüss, schönen Nachmittag und bis bald denn.